Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shift Happens. Heute wieder mit
Miriam
und Lea. Bei uns kommen so langsam Frühlingsgefühle auf, denn es ist ja nicht nur offiziell angeblich Frühling geworden. Man merkt es manchmal nicht, wenn man in Deutschland so durch die Straßen schlendert.
Ich wollte sagen, angeblich, also faktisch, kalendarisch, wettertechnisch, nein, bislang.
Aber im Kopfe kommen sie bei mir so langsam auf, wenn ich die ersten Knospen sehe. Und wir sind ja auch gerade auf einer gewissen Frühlingstour mit unserem Buch. Wir sind
nämlich auf Lesetour. Du hast die Sonne im Hirn und im Herzen dabei.
Ganz genau. Das hilft auch, weil das kann man dann nämlich während des gesamten Jahres fühlen.
Wir waren auf Lesetour, das war wunderbar und davon erzählen wir ein bisschen. Und wir erzählen auch noch von einer riesigen Veranstaltung, die einem Taylor Swift-Konzert geglichen hat. Aber um die Veröffentlichung eines neuen Chips sich drehte.
Wir sind auf Lesetour, jetzt schon einige Wochen. Unser Buch ist ja jetzt schon über einen Monat raus, alles überall auf einmal.
Hast du das auch manchmal, dass du da sitzt bei diesen Lesetouren und das Gefühl hast, du wiederholst dich so, dass du dich selber langweilst?
Auf jeden Fall hatte ich jetzt bei einigen Lesungen das Gefühl, dass ich uns von außen betrachten konnte, weil gewisse Fragen, gewisse Themen ja so oft aufkommen, dass ich wirklich das Gefühl habe, man ist immer in so einem Film, der dann abspielt. Und wir beide sind ja jetzt auch schon so eingespielt, dass wir, glaube ich, schon ohne Augenkontakt wissen, wer jetzt auf welche Frage antwortet.
Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, das liegt auch daran, dass ich im Moment so wahnsinnig müde bin, warum auch immer, ob ich es nicht schaffen könnte, in den Antworten, die du gibst, kurz ein Nickerchen zu machen, um dann wieder
Bitte?
Aufzuwachen und mal, nicht weil die langweilig
wären. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommst du nämlich raus, du langweilst dich nicht selber, ich langweile
nein,
dich.
Nein, überhaupt nicht, du langweilst mich gar nicht, aber ich kenne ja nun, was du sagst, weil wir es beide geschrieben haben und wir beide unser Buch auswendig kennen und insofern könnte ich kurz ein Nickerchen machen und dann wieder aufwachen, um bei der nächsten Frage, die möglicherweise an mich gerichtet ist, dann wieder präsent zu sein, zu antworten.
Ich glaube, das würde
klappen, aber es wäre vielleicht auch unhöflich.
Machen das nicht einige asiatische Länder, dass die so Blitznaps machen?
Ja, aber nicht während sie einen Auftritt haben, sondern
in der Mittagspause.
Vielleicht. Also ich habe in Südkorea
in
Seoul mal einen Vortrag gehalten, der war sehr morgens früh. Ich war komplett gejetlaggt und ich hatte das Gefühl, die gesamte Audience von, weiß ich nicht, 1000 Leuten auch, die haben alle die Augen zugehabt, mich angeguckt und das war für mich schwer. Einen Vortrag über digitales Fernsehen in Europa habe ich da gehalten und habe nur in quasi schlafende Gesichter geschaut. Und es lag nicht an mir, es war bei meinen Vorrednern und Nachrednerinnen auch so. Aber das war wirklich hart, da nicht auch vorne am Pult einzuschlafen.
Jetzt möchte ich mal eine Challenge an euch da draußen geben. Wenn ihr das jetzt hören solltet und noch bei einer unserer Lesestopps dabei seid, macht doch einfach mal die Augen zu. Signalisiert mal ganz deutlich, dass ihr gerade beim Powernapping seid, während wir da reden. Wir würden es feiern, wenn wir es sehen können, denn wir waren jetzt letzte Woche an einem Stopp, wo wir das Publikum erst gar nicht sehen konnten, denn das war sehr dunkel und wir auf der Bühne sehr hell beleuchtet.
Das war beim Heidelberger Frühling in Heidelberg, beim Deutsch-Amerikanischen Institut und das war wirklich ein wunderbarer Abend. Es war proppenvoll, das hat uns sehr gefreut, genau. Und wir haben wie immer einfach als Duo ein bisschen unser Buch vorgestellt. Das war eine sehr schöne Stimmung. Es gab wahnsinnig viele Fragen, so viele, dass der Gastgeber Jakob Köllhofer dann irgendwann sie auch abbinden musste und eine richtig gute Diskussionsatmosphäre.
Ja, wir haben auch jetzt einige Themenblöcke, die immer wieder aufkommen und dann unterscheiden sich ja die Locations auch durchaus voneinander, denn wir waren ja nicht nur in Heidelberg, wir hatten auch ein großes Happening am vergangenen Wochenende und das war die Leipziger Buchmesse.
Was ist die Leipziger Buchmesse? Eine Buchmesse, die ein wenig anders ausschaut.
In Leipzig.
Und sich, auch das, ja, wie der Name sagt, ein wenig anders ausschaut und sich anders gestaltet als beispielsweise die Frankfurter Buchmesse, die ja eher für ein Fachpublikum gedacht ist und auch für dieses Fachpublikum vorbehalten ist, bis auf die letzten beiden Wochenendtage, wo sie sich dann öffnet. Leipzig ist mehr ein Publikums- und Lesefestival. Und so war das auch. Da waren fast 275.000 Besucher auf dem Messegelände, hat man auch gemerkt. Wir haben zwischendurch uns ja manchmal etwas schneller von Stand zu Stand bewegen müssen. Das war wirklich wie so ein Hürdenlauf oder ein Parcours, den man mit Houdini-artigen Körperbewegungen absolvieren musste.
Vor allem, weil ja zwischendurch auch nicht nur es um Bücher geht, sondern auch um das sogenannte Cosplay. Also da gibt es nämlich auch noch die, ich glaube, es war die Comic-Con, Magic-Con, eine Veranstaltung, eine Rahmenveranstaltung, wo sich also viele im Kostüm ihrer geliebten Figuren verkleideten. Das bedeutete, dass man dann so neben Elfen und Prinzessinnen und sehr ausgefallenen Kostüm stand. Unter anderem waren die dann auch in Signierschlangen mit dabei. Also diese Houdini-artigen Durchschlängelversuche, die Miriam gerade beschrieb, die haben wir in sehr, sehr vollen Hallen mit vielen Kostümen um uns herum durchführen müssen. Es war zwischendurch sehr eng, unter anderem auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn wir haben immer sehr, sehr lange zum Messegelände gebraucht.
Und es gab natürlich Überraschungen, ein Streik. Genau am Tag der Leipziger Buchmesse, am Freitag, fuhr nichts. Deshalb stand man dann stundenlang im Taxi im Stau.
Und es gab im Rahmen der Buchmesse auch noch das Lesefestival Leipzig liest, wo es dann nochmal über 3000 Veranstaltungen gibt, wo also kleine und auch große Lesungen stattfinden. Und auch wir haben eine dieser Lesungen angeboten. Am Freitagabend waren wir in der Bibliotheca Albertina, in einer sehr, ich weiß nicht, rollt man da das R oder warum habe ich das gerade gemacht?
Ich glaube nicht, aber es klingt super italienisch. Lass es einfach so.
Bibliotheca Albertina in Leipzig. Nun, in dieser wahrscheinlich eher deutschen Bibliothek waren wir eingeladen, Freitagabend. Und haben dort in einem irgendwie besonderen Ambiente gesprochen.
Ja, das war der große Leseraum und es war ganz lustig, weil also dieses Gebäude und diese Räumlichkeit ist schon besonders, hat auch einen ganz besonderen Charme. Es war insofern nur ein bisschen schwierig, als in einer Bibliothek im Lesesaal natürlich so Tische sind, wo die Leute dran sitzen, weil sie ja irgendwo ihre Bücher oder ihre Computer ablegen und abstellen müssen.
Leicht schulisch.
Es war so ein bisschen wie, als ob wir vor einer riesig großen Klasse gesessen hätten. Und trotzdem war das irgendwie schön, daran teilzuhaben und zu lesen. Die Leute haben sehr andächtig gelauscht und die Fragen, die sie dann im Plenum nicht stellen konnten, die haben sie dann nachher gestellt, sodass wir sehr lange dann noch in einzelnen Diskussionen da verharrt haben.
Ja, und wir haben sogar ein paar ADA-Fellows im Publikum gehabt, in Heidelberg wie auch in Leipzig.
Das war wunderbar.
Das hat uns echt gefreut. Wir hatten einige Shift-Happens-Hörerinnen und Hörer, also diejenigen beispielsweise, die uns gebeten haben, Reibung erzeugt Wärme als Signatur ins Buch zu schreiben. Das habe ich sehr
oder
gefeiert.
Für Humana hat auch ein ADA-Fellow drum gebeten, das reinzuschreiben. Das ist sozusagen das kleine improvisierte Märchen, was wir bei unserem Live-Podcast beim Ada Lovelace Festival letzten Herbst gemacht haben. Das war wirklich süß und ich muss sagen, mich rührt das immer und freut das auch immer total, weil man da wirklich erlebt, die Community ist überall und es ist ein sehr schönes Gefühl, sich dann mit den Ada Fellows kurz connecten zu können, kurz plaudern zu können. Das ist wirklich toll.
Schauen wir mal einmal ganz kurz auf die Themen, die die Menschen, wenn es um KI geht, aktuell so beschäftigen. Wir haben an beiden Orten, in Heidelberg und auch in Leipzig, sehr viel zum Thema Desinformation gehört. Ja. Sehr viele Sorgen natürlich auch zum Thema Desinformation gehört. Viele Menschen machen sich um die Wahlen in diesem Jahr Gedanken. Die Hauptfrage ist immer, wo können wir denn dann noch die Grenze ziehen? Was kann man tun? Was können wir als Userinnen und User tun, als Bevölkerung, um überhaupt noch Unterschiede zu erkennen? Oder tut da die Politik etwas für uns? Und das ist ein Thema, was überall aufkommt.
Wir haben es ja auch beantwortet, dass beispielsweise durch die neue EU-Regulierung jetzt bestimmte Markierungspflichten auf die Tech-Konzerne und die Herstellerinnen und Hersteller von sogenannten Deepfakes zukommen, wo man einfach deutlich machen muss, dass das eben ein KI-generiertes Bild ist. Klar, Rückfrage kam natürlich, was ist, wenn die Leute das nicht tun? Dann wird es dafür Strafen geben müssen, weil ansonsten kann man natürlich so eine Regulierung auch nicht durchsetzen. Und ich glaube, wir stehen da ja noch relativ am Anfang, aber das ist etwas, was sich jetzt entwickeln wird und wo wir wirklich ein paar Leitplanken finden müssen, damit die Wahrheit nicht zu einem Gebrauchsgut wird, das je nach lautschreierischem Marketing so oder so ausfallen kann, sondern uns als verbindendes Element unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft erhalten bleibt. Es war wirklich eine Sorge, die an allen Ecken und Enden thematisiert worden ist, fand ich auch interessant festzustellen.
Dann gab es auch an vielen Orten die Frage nach dem Bewusstsein in der KI. Also in Heidelberg, da sagte ein Mann, ihr beschreibt ja im Buch, wir beschreiben im Buch, dass wir nicht der Meinung sind, dass KI, so wie sie aktuell umsetzbar ist, ein Bewusstsein hat, vergleichbar mit dem unseren, dem menschlichen Bewusstsein. Und wir fassen das ja immer mit dem Satz, KI ohne Darm hat keinen Charme zusammen, soll heißen, wir sind ein biochemisches, intelligentes Wesen. Es geht ja nicht nur um die kognitiven Rechenleistungen, um mal einen computerisierten Begriff zu nutzen, einen maschinellen Begriff in unserem Gehirn, sondern es geht auch darum, dass wir ein Herz haben, was pumpt. Wir haben einen Darm, der Neurotransmitter und Hormone ausschüttet. Also wir sind ein echt besonderes, intelligentes Wesen.
Wir haben ein sensorisches System. Wir können sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören und damit sozusagen die gesamte Welt, in der wir uns auch physisch bewegen, erfassen. Und all das spielt ja zusammen und hat auch damit zu tun, dass wir so ein Bewusstsein haben, das eben tatsächlich eine Form der Selbstreflexion und der Antizipation von Reaktionen von anderen auf uns und vieles mehr ermöglicht.
Ja, und das waren nur zwei von vielen Themen. Wir haben auch über den Arbeitsmarkt gesprochen und natürlich auch über viele der Chancen und Anwendungsmöglichkeiten von KI.
Ich finde das immer toll, diese Lesungen und diese Veranstaltungen zu machen, weil man kriegt wirklich ein sehr genaues Gefühl dafür, ob das, was man in einem Buch behandelt, jetzt zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse, ob das eigentlich den Nerv der Zeit trifft. Und ich habe das Gefühl, dass das haben wir tatsächlich ganz gut hinbekommen, weil wir die Themen, die da immer aufkommen, alle adressiert haben. Nun wird das natürlich relativ schnell sich weiterentwickeln. Das heißt, irgendwann wird es eine überarbeitete Neuauflage des Buchs geben müssen. Aber im Moment funktioniert es ganz gut.
Ja, und wir waren nicht nur auf Lesebühnen unterwegs, sondern auch beispielsweise auf der ARD-ZDF-Bühne. Also man konnte uns und kann auch jetzt noch in der Mediathek nachschauen, unser Gespräch zur Kulturzeit. Ich glaube, bei Dreisat findet man das in der Mediathek. Wir waren beim Deutschlandradio Kultur gemeinsam mit dem Schriftsteller Elias Hirschel, der einen, glaube ich, sehr coolen Roman namens Content geschrieben hat.
Den werde ich lesen.
Oh, ja. Unbedingt. Wir haben ihn noch nicht gelesen. Es geht aber um Content-Produktion in Zeiten von KI und wie absolut absurd und irrwitzig das dann werden kann. Und wir waren auf der Bühne des Freitags der Zeitung und hatten da ein sehr schönes Interview mit Pepe Egger. Also, wen es interessiert, da könnt ihr natürlich mal nachschauen, nachhören, nachlesen. Und wir gehen munter weiter auf Tour. Wir sind noch in Hamburg, wir sind in München, in Zürich. In Saarbrücken, für all die, die gerne mal dabei wären, geht einfach mal auf allesüberallaufeinmal.de, überall mit UE. Da findet ihr alle Tourdaten und dann könnt ihr uns auch mal live erleben. Miriam, woran denkst du, wenn du Nvidia hörst?
Ich denke an Chips und zwar nicht an Kartoffelchips.
Sondern die
an Siliziumchips, die sozusagen das Kernstück der Maschine sind, die unser gesamtes Leben antreibt, des Computers.
Korrekt. Nvidia steht mittlerweile ganz zentral für die Chips, die die aktuellen KI-Maschinen antreiben. Und vor wenigen Tagen hat der CEO Jensen Huang eine große Neuigkeit angesagt, und zwar auf einer riesigen Konferenz, der Nvidia-Entwicklerkonferenz GTC in Kalifornien. Und das war so ein Happening, wir haben uns das auch angeguckt, waren aber nicht die einzigen. Es waren 16.000 Menschen vor Ort, 300.000 haben online mitgeschaut. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen näher uns anschauen, was diese Firma Nvidia eigentlich macht.
Bleiben wir mal kurz bei der Veranstaltung, die ja im Convention Center von San Jose in Kalifornien stattgefunden hat. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr Lust habt, mal das anzuschauen im Internet. Das ist ein bisschen wie ein Taylor Swift-Konzert, was da passiert. Also eine Riesenarena voller Menschen, die in einem Konzert-Happening da sitzen. Und dann kommt auf diese Riesenbühne eben der CEO von Nvidia und hält original eine zweistündige Rede.
Das muss man auch erstmal bringen.
Und zwar, die durchaus sehr technisch zwischendurch war und wird bejubelt wie ein Rockstar. Das finde ich schon eine interessante Entwicklung. Ich meine, wir kennen das ein bisschen von Apple, ja, die Produktinnovationen, die Steve Jobs immer mit seinem schwarzen Rollkragenpulli und seiner Jeans vorgestellt hat. Das sind ja auch schon solche Happenings gewesen. Aber das jetzt hier ist sozusagen insofern nochmal was anderes, weil es ja nicht um ein Consumer-Produkt geht. Also es geht nicht um das nächste Smartphone, das nächste iPhone, was ich in der Tasche habe und wo Design und die Markenbindung und das ganze Coole, was da noch eine Rolle spielt, natürlich auch jeden einzelnen Nutzer und jede einzelne Nutzerin anspricht, sondern es geht um technische Infrastruktur. Und trotzdem gelingt es Nvidia, einen Kult zu produzieren, der seinesgleichen sucht. Wie erklärst du dir das?
Also erstmal hast du gerade Steve Jobs und seinen Rollkragenpulli erwähnt. Es ist ja auch bemerkenswert, dass auch Jensen Huang ein Markenzeichen hat, nämlich seine schwarze Lederjacke. Also der versucht, glaube ich, wie viele andere CEOs auch, Mark Zuckerberg hat ja immer seine T-Shirts an, so ein gewisses Image auch zu projizieren. Das war ganz klar. Auch während dieser zweistündigen Keynote hat er sämtliche vorgeschriebene Witze eingebaut, die dann manchmal sehr gut gelandet sind, manchmal auch weniger gut. Also es war irre choreografiert, will ich damit sagen. Das ist alles sehr inszeniert, alles sehr auf die Performance gerichtet. Ich erkläre mir das, also vielleicht um nochmal einen Punkt aufzugreifen, du sagtest jetzt gerade wie ein Konzert. Wir hatten einen Forschungskollegen, der da war, ein Machine Learning Professor, der hat uns ein Foto geschickt während der Konferenz und das war wirklich unfassbar. Es sah aus, genau wie du sagtest, wie ein riesiges Konzert. Also das könnte die ganze Köln-Arena füllen. Und der sagte selber auch, man ist sich wirklich nicht sicher, auf was für einem Happening man hier eben ist. Und ich erkläre mir das auch dadurch, erstmal ist Nvidia jetzt gerade wahnsinnig in die Höhe geschossen, der Aktienkurs. Also das heißt, es ist auch wirklich eine Marke, die in den letzten Jahren irre nach oben geschossen ist. Und gleichzeitig gibt es den Hype um KI und da spielt Nvidia eben eine maßgebliche Rolle. Unter anderem war es der CEO von Nvidia, Jensen Huang, der den großen, damals größten, wichtigen Prozessor OpenAI vor vielen Jahren gegeben hat, mit dem OpenAI dann ChatGPT trainiert hat. Yeah. Da erzählte auch Jensen Huang auf der Bühne von, er hat es mehrmals erwähnt und dass er ja auch ein Foto davon irgendwie im Büro hängen habe. Also versucht ja auch da so ein bisschen History aufzubauen, so ein bisschen Geschichte mitzuschreiben, dass also die Hardware wahnsinnig wichtig für diese besondere Form der Software, der KI eben geworden ist.
Und da müssen wir vielleicht einen Unterschied mal kurz erklären, weil Computer ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich sogenannte CPUs, Central Processing Units hatten, über die eben alles gelaufen ist. Und dann kam eigentlich die Zeit der Computerspiele, wo es darum ging, auch visuell immer spannendere Dinge zu entwickeln. Und dann wurden sogenannte GPUs, Graphic Processing Units, entwickelt, die eben sehr viel mehr parallele Prozesse abwickeln können. Und das ist halt interessant, weil das ist eigentlich für die Gaming-Industrie gedacht, aber für KI ist das jetzt die perfekte Anwendung, die gar nicht eben die Frage der Bildlichkeit in den Vordergrund stellt, sondern die Frage der Parallelität im Processing. Und das hat Nvidia extrem erfolgreich nach vorne getrieben.
Genau, das Unternehmen wurde schon 1995 gegründet, aber es hat einige Jahre gedauert, bis dann genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich deren GPUs, angefeuert auch durch die Gaming-Szene, aber dann vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz eben zu großen Durchbrüchen auch geführt hat. Um mal zwei Daten zu nennen, die man, wenn man auch die Geschichte der künstlichen Intelligenz kennt, dann definitiv schon einmal gehört hat. Wir haben sie auch in unserem Buch beide beschrieben. Zum einen ist das Jahr 2012, denn da ging es um einen in Stanford jährlich abgehaltenen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb, ins Leben gerufen von der Professorin Fei-Fei Li. Wir haben sie hier auch im Podcast schon einige Male erwähnt. Sie hat nämlich gerade ein tolles KI-Buch rausgebracht. Fei-Fei Li hat diesen Wettbewerb ins Leben gerufen, um jedes Jahr zu gucken, welches KI-Modell kann eigentlich am allerbesten erkennen, was in einem Bild zu sehen ist. Und all die KI-Modelle wurden trainiert auf einer Datenbank, die auch Fei-Fei Li entwickelt hatte, ImageNet. Deshalb heißt dieser Wettbewerb auch manchmal der ImageNet-Wettbewerb. Und im Jahr 2012 hat ein Modell so gut performt, dieses Modell hieß AlexNet, dass alle in Aufruhr waren. Das war eine absolute Überraschung, aber vor allem auch ein absoluter Durchbruch. Und AlexNet war so gut wegen der GPUs von Nvidia unter anderem. Das ist jetzt sehr zusammengestampft, aber die haben auch andere Sachen gut gemacht. Aber die Hardware hat hier eine große Rolle gespielt. Deshalb war dieses Modell viel, viel besser, akkurater und schneller als die anderen.
Ja, und dann der nächste Schritt war dann 2017. Das war die Vorstellung der Transformer-Modelle, die halt Grundlage für all das sind, was wir heute mit generativer KI machen können. Das war ein wissenschaftliches Papier. Attention is all you need, hieß der Titel. Aufmerksamkeit ist alles, was wir brauchen. Und dieses Attention is all you need beschreibt eben einen bestimmten Mechanismus, wie diese KI-Modelle, diese Transformer-Modelle tatsächlich vorgehen, indem sie einen Mechanismus anwenden, der Self-Attention heißt und der nichts anderes, sehr einfach formuliert, ermöglicht, als dass die KI tatsächlich die Beziehungen und Bedeutungen von Worten zueinander und von Worten innerhalb von Sätzen und von Texten wirklich ausrechnen kann, statistisch, und damit vorhersagen kann, wie in zu generierenden Texten diese Bedeutung wohl sein wird und welches Wort deshalb nach dem nächsten kommt. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen vereinfacht, aber das ist im Grunde das, was passiert. Und ich fand sehr interessant, dass Huang bei der großen Konferenz, Entwicklerkonferenz, 7 Autoren dieses Papers auf der Bühne hatte, um zu zelebrieren, was die in ihrer Forschung mit diesem Paper und mit diesen Transformer-Modellen tatsächlich geschaffen haben. Denn das ist im Grunde die Anwendungsgrundlage, die Nvidia-Chips so nachgefragt macht.
Da war übrigens auch ein Deutscher dabei, Jakob Uschkoreit. Der hat an dem Paper mitgeschrieben. Also wir sehen, auch wir haben große KI-Talente hier bei uns in Deutschland. Auch wenn man dazu sagen muss, er hat dieses Paper natürlich für Google geschrieben. Dennoch ist also klar geworden aus diesen Beispielen, dass die Hardware und ganz speziell die GPUs von Nvidia eine richtig große Rolle spielen. Und deswegen kann man sich auch erklären, warum dieses Happening ein so großes Event für die Forschungscommunity ist oder in diesem Fall vor allem jetzt 2024 es war, die GTC, und warum die so einen Hype ausgelöst hat. Denn was Jensen Huang da angesagt hat, war die Veröffentlichung einer neuen GPU-Art. Also er sagte, es sind die schnellsten und die größten physisch möglichen Chips der Geschichte. Und mit größten meint er hier die Rechenleistung auf einem, wir stellen uns jetzt bei größtmöglich eher was Riesiges vor, auf einem ganz, ganz kleinen Chip natürlich. Und den hat er in Kalifornien vorgestellt. Hören wir da mal einmal kurz rein.
We need bigger GPUs. And so, ladies and gentlemen, I would like to introduce you to a very, very big GPU. Named after David Blackwell, a mathematician, game theorist, probability. We thought it was a perfect name. Blackwell, ladies and gentlemen, enjoy this.
Blackwell, das ist der Name der neuen GPU, und kurz darauf kommt dann ein mehrminütiges Video ohne Ton oder ohne Text, welches diesen neuen Chip im Detail vorstellt, und es ist wahnsinnig technisch und grafisch gut aufgearbeitet und hat die Crowd da vor Ort sehr beeindruckt.
Und wir müssen ja vielleicht nicht in alle technischen Einzelheiten jetzt reingehen, aber das Interessante an Blackwell ist, dass das ja eigentlich gar nicht ein GPU ist, sondern es sind eigentlich zwei, die so verbunden sind, dass sie miteinander agieren wie ein riesig großkapazitärer Chip.
Ganz genau. Blackwell hat 208 Milliarden Transistoren, für diejenigen, die sich da in der Skala auskennen. Das ist also, wie eben schon gesagt, das sind die zwei größten physisch möglichen Chips jetzt der Computergeschichte. Und das wird natürlich einiges für die KI-Forschungs- und auch Anwendungs-Community bedeuten.
Was vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig und interessant ist, weil ich glaube, da werden einige von euch überrascht sein, ist, dass Nvidia diese Prozessoren gar nicht herstellt. Das Unternehmen designt sie. Das heißt, die entwickeln das Design, wie man so viel Kapazität auf ein minimales Krümelchen von Silizium drauf bekommt.
Übrigens tun sie das unter anderem, indem sie KI anwenden, um die Designprozesse zu optimieren.
Na klar, das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber herstellen tut diese Chips dann jemand ganz anderes, nämlich Unternehmen wie TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Das heißt, die stellen das her, weil sie die Maschinen dazu haben und das Industrial Know-how dazu haben. Aber das Design ist eine ganz eigene Herausforderung und da ist Nvidia inzwischen Weltmarktführer.
Aber das ist tatsächlich ein Fakt, den, glaube ich, die wenigsten so auf dem Schirm haben, weil man denkt bei Nvidia immer an die Herstellung dieser Chips, aber dass da eben so eine Teilung, eine Dienstleistungsteilung eben noch herrscht zwischen der Entwicklung, dem Design, der Prozessoptimierung und der tatsächlichen physischen Herstellung, ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, weil es gilt ja als Chip Company, so to say. Und zwei Aspekte finde ich noch ganz interessant. Zum einen kann man sich ja fragen, wir haben es eben gehört im O-Ton, Jensen Huang legt los mit dem Satz, we need bigger GPUs, wir brauchen größere Grafikprozessoren. Jetzt kann man ja fragen, ist das so? Brauchen wir eigentlich immer größere? Brauchen wir immer mehr Rechenkapazität? Wir haben das auch in unserem Buch angesprochen.
Und das habe ich mich tatsächlich, als ich mir die Rede angeschaut habe, habe ich mich das auch gefragt, weil der Punkt ist ja, dass wir an vielen anderen Stellen gerade sehr intensiv darüber diskutieren, übrigens auch aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen, Energieverbrauchsgründen, ob es nicht gelingt, kleinere Sprachmodelle zu entwickeln, die ganz spezifische Anwendungen besonders gut können, anstatt in allem immer größer zu werden. Das war für mich so Größe der Größe willen, so ein bisschen, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ob das tatsächlich eine Haltung von Nvidia ist oder ob es dafür wirklich technische Gründe gibt.
Ich würde sagen, das ist vor allem eine Haltung aus der Technologiebranche heraus. Also die KI-Forscherin Kate Crawford nennt das Compute Maximalism, also den Maximalismus der Rechenkraft, dass wir immer einfach auf die Größe und auf größer gehen wollen oder auf die Superlative, immer das Größte bauen wollen. Nvidia sagt mittlerweile und viele andere in der Branche auch, dass es physisch eigentlich gar keine Limitationen mehr gibt, was möglich sei zu bauen. Es ist wirklich nur eine Frage der Herstellung. Also im Prinzip sind wir jetzt nur noch an den physischen und zeitgemäßen Limitationen der menschlichen Produktion eigentlich, ist uns da eine Grenze gesetzt, weil sie glauben wirklich, dass das immer weitergehen kann. Und Jensen Huang sagt zwar immer auch, ne, es geht ja auch hier um die Energieeffizienz und trotzdem muss man sagen, selbst wenn sie die größten Chips sehr energieeffizient bauen können, ist es klar, dass die kleineren vermutlich mit den neuesten Methoden noch energieeffizienter gebaut werden könnten. Also es ist, glaube ich, immer ein Trade-off, eine Balance zwischen der möglichen Rechenkraft und dem, was das an Auswirkungen für Umwelt und auch sämtliche andere Faktoren eben bedeutet.
Also wir sind in der Tech-Branche schon an dem Punkt, wieder oder immer noch vielleicht auch eher, dass Wachstum um jeden Preis eigentlich das Motto ist. Und das ist das Einzige, wo ich gedacht habe, das finde ich nicht sehr zukunftsgewandt. Und ich wundere mich auch manchmal, dass sowas nicht mal thematisiert wird, weil ich meine, in 2 Stunden Rede, ne, also das an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir ein bisschen mehr Reflexion gewünscht. Nun bin ich kein Techie und keine Programmiererin, aber vielleicht sollte man die auch mal mit einbeziehen, um nicht alleine immer die rein technologische Perspektive zu haben und alles andere außer Acht zu lassen. Und das hat Jason Huang an anderer Stelle ja auch getan, weil er hat dann darauf hingewiesen, dass er davon ausgeht, dass wir in Zukunft kaum noch gelernte Programmiererinnen und Programmierer brauchen werden. Denn er sagt, wir wollen Computertechnik so bauen, dass niemand mehr programmieren muss und dass die Programmiersprache menschliche Sprache ist. Das ist ja auch genau die Entwicklung, in die die generative KI geht. Ich kann mit dem Interface sprechen, mit ChatGPT zum Beispiel ja über mein Smartphone schon und mir antworten lassen und alles andere wird übersetzt durch die Technik selber. Und das ist natürlich eine irre Entwicklung, die toll ist, weil sie viele Möglichkeiten offen hält, auch inklusiver zu sein. Menschen, die nicht ein computerwissenschaftliches Studium haben, alleine damit sozusagen beglücken zu können, sondern es jedem und jeder zugänglich zu machen.
Ja, und es geht auch einher mit einem zweiten Aspekt, den Huang eben auch auf der Bühne nochmal deutlich gemacht hat. Nvidia will sich eigentlich so positionieren, dass sie nicht mehr nur mit den Chips verbunden werden, sondern immer mehr auch zum Anbieter von KI-Software und Schnittstellen werden, mit KI-Microservices und so weiter, wo also immer mehr von der Firma angeboten wird an Dienstleistungen, die auch schon in die Programmierung reingeht. Wie du gerade sagtest, die Geografie von Programmierungsteams wird sich vermutlich in den nächsten Jahren sehr schnell verändern.
Es auch durch Cloud-Rechenkapazitäten, die dann gemietet werden können und so weiter und so fort. Ja.
Also wir sehen, Nvidia ist eine Marke, die wie viele andere auch OpenAI aktuell in der KI-Entwicklung eine große Rolle spielen, oft aber vielleicht nicht ganz so viel besprochen werden, weil es manchmal auch technisch schwierig ist, durchzublicken, was denn jetzt hier eigentlich im Kern ihre Rolle ist. Aber wir finden sie sehr spannend.
Und diese Veranstaltung zeigt einmal mehr, dass die großen zukunftsweisenden Entwicklungsperspektiven, die kommen nicht mehr durch Reden von charismatischen Politikerinnen und Politikern. John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Oder so eine Rede wie State of the Union von Joe Biden, die ja durchaus jetzt intensiv und positiv besprochen worden ist, das geht relativ schnell und an vielen vorbei. Das Ding hier hat eine enorme Aufmerksamkeit bekommen und unsere Zukunftsperspektive wird von Tech-CEOs definiert. Das finde ich schon einen ganz interessanten Paradigmenwechsel, den wir gerade beobachten können.
Miriam, ich habe kürzlich etwas gelesen, was mich überrascht hat und vielleicht dich auch überraschen wird. Und zwar gibt es eine kleine karibische Insel östlich von Puerto Rico mit dem Namen Anguilla. Das hat mich erstmal nicht überrascht, denn von der wusste ich schon. Aber diese kleine Insel hat wahnsinnig viel Geld aufgrund des KI-Booms gemacht. Warum?
Heißt die Anguilla oder Aguila?
Es ist nicht Angela Merkel, es ist Anguilla.
Anguilla.
Also Anguilla, man hört glaube ich raus, dass ich Französisch und nicht Spanisch in der Schule hatte. Da sie östlich von Puerto Rico liegt, würde ich jetzt mal sagen
Spanisch.
Anguilla.
Ja, okay. Warum hat sie viel Geld gemacht? Weil sie ein spezifisches Steuermodell hat, wo Firmen eine Pseudo-Niederlassung, eine Briefkasten-Niederlassung etablieren können, um steuerfrei oder mit geringster Besteuerung
oder Bürokratie
irgendetwas durchlaufen zu lassen.
Das sagt eine frustrierte Deutsche, höre ich raus. Du bist in a way nah dran. Anguilla hat als Endung der Internetadresse des eigenen Landes .ai.
Ach, geil. Das,
und deshalb okay. Hat dieses kleine karibische Territorium im vergangenen Jahr 32 Millionen Dollar eingenommen. Das ist mehr als 10% des Bruttoinlandsprodukts, weil Unternehmen die Webadressen, die eigenen, mit der Endung .ai registrieren lassen wollen. Und Anguilla erhebt immer eine Gebühr für jede Registrierung. Das kann zwischen 140 und auch Tausenden von Dollar sein, diese Gebühr. Und dadurch hat Anguilla wahnsinnig viel Geld eingenommen. Das freut natürlich auch vor allem die Regierung. Der Premier Alice Webster sagte, manche Leute nennen das einen Glücksfall. Wir nennen es einfach Gott, der auf uns herablächelt.
Das ist natürlich herrlich, das so zu interpretieren. Das überrascht mich jetzt aber tatsächlich, weil es gibt ja eine internationale Organisation, die für die Zuteilung und überhaupt Etablierung dieser Internetendungen zuständig ist, die ICANN. Und ich hätte jetzt gedacht, dass im Zuge des AI-Booms tatsächlich die Endung AI als solche einfach neu geschaffen worden ist. Das heißt, die ist die ganz einfach wirklich eine nationale, ja, Endung von Anguilla.
Ganz genau.
Wow.
Wir könnten jetzt ja auch mal überlegen, ob es, hallo liebe deutsche Bundesregierung, ob wir irgendwie eine coole Technologie DI noch schaffen könnten. Jetzt ist Quantencomputing auch nicht wirklich mit DE abzukürzen.
Dekarbonisierung.
Ach, ich glaube, ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, liebe Leute. Ich glaube, wir sollten Berlin anrufen. So kann man also auch Geld mit KI machen, wenn man ein ganz kleines bisschen Glück hat.
Das war der ADA-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Sure.